Danke, dass du dich in dieser Weise um uns kümmerst, dass du uns einpflanzt wie solche Bäume, die Frucht bringen können, weil sie gut versorgt sind, weil du sie versorgst. Und wir danken dir, dass das daran liegt, dass wir dein Wort in unserer Mitte haben, dein Wort, was uns stärkt, was uns Orientierung gibt, was uns Maßstab ist, was uns immer neu die Quelle erkennen lässt, aus der unser Leben herausgespeist wird. Und jetzt danken wir dir auch für diesen Vormittag, den du uns gibst, mit dem du uns stärken möchtest, indem du uns Wort und Zeichen gibst für unseren Weg, den wir zu gehen haben. Und wir bitten dich um deinen Segen, um deine Gegenwart, um deine Präsenz, um deine Schechinah, deine Einwohnung in unserer Mitte. Da, wo dein Wort ist, da bist du. Und so ehren wir dich, beten dich an, erwarten deine Segnungen, erwarten die Wirkung deines Geistes und geben dir die Ehre. Amen.
Ja, Mose, das letzte Mal. Heute stirbt er und begraben wir ihn. Was ich bei Mose immer so unheimlich tragisch finde, ist, dass er das Volk so treu begleitet hat und so viel mit ihnen ausgehalten hat und dann das gelobte Land selbst nicht betreten durfte. Er war dabei, als die Kundschafter zurückkamen und berichtet haben von allem, was sie gesehen haben. Und ich denke, dass sie in den 38 Jahren danach in der Wüste noch öfters darüber geredet haben, wie das war. Aber er hat das selbst nie erlebt. Er hat es nur von Hören sagen. Und ja, jetzt sind die 38, 40 Jahre fast vorbei. Wir werden uns von Mose verabschieden. Er ist 120 Jahre alt. Und die ganze Generation, die 20 Jahre oder älter war beim Auszug aus Ägypten, lebt nicht mehr. Nur Mose, Josua und Kaleb sind übrig geblieben. Jemand fragte mich mal, das fand ich eine ganz interessante Frage, was haben die Menschen eigentlich 38 Jahre lang in der Wüste gemacht? Ich denke, das ist nicht so schwierig. Da gab es die normalen alltäglichen Dinge für die Frauen, Versorgung und Erziehung der Kinder. Sie hatten den Haushalt im Zelt, sie mussten Wäsche waschen, sie mussten nähen. Alles, was dazu gehört für die Männer, die Versorgung des Lagers, auch der Tiere. Ich denke, da gab es viel Handarbeit, da mussten Zelten repariert oder neu gebaut werden. Man brauchte Haushaltsgeräte, man brauchte Möbel. Es gab das Militär, es war Unterricht nötig, es waren Richter gefragt, um bei kleinen und großen Sachen zu helfen. Es kam noch die ganze Logistik. Wie musste man diese 2 Millionen Menschen von dem einen Ort zum anderen bringen? Und dann kam natürlich auch die Bau der Stiftshütte, woran das ganze Volk beteiligt war. Es wurden Stoffen gefärbt, Felle von Tieren gewaschen und vorbereitet. Es wurde genäht und gezimmert. Also es war eigentlich wie unter uns, das normale alltägliche Leben. Und jetzt steht das Volk vor dem lang erwarteten Einzug in das gelobte Land und Mose steht kurz vor seinem Sterben. Wir befinden uns wieder im 5. Mose, im 40. Jahr, am 1. des Monats und bald kommt dann der Klimax, wonach man sich jahrelang ausgestreckt hat und Mose darf nicht mit. Und ich finde das so beachtlich in diesem Buch, dass er sich nicht darüber beklagt, dass er das annehmen kann und dass er dann das Volk darauf vorbereitet, dass sie gehen. Er bereitet sie vor auf ihre Zukunft. Und dann geht es nicht nur um die unmittelbare Zukunft, er blickt auch weiter. Das 5. Mosebuch ist ein Rückblick und damit ist es auch ein Geschichtsbuch. Mose redet mit dem Volk über das, was geschehen ist. Er erinnert an den Sinai-Bund, erinnert auch an ihre Rebellion am Horeb, Kapitel 9, 7 bis 10, 1. Er erinnert an ihre Rebellion in Kadesh und die Folgen von diesen Sachen. Und immer wieder redet er über ihre negative Haltung und dann auch über Gottes Treue. Mehr über Gottes Treue als über ihre negative Haltung. 5. Mose 29, 1 bis 4 habe ich schon mal gelesen. Ihr habt alles gesehen, was der Herr im Land Ägypten vor euren Augen dem Pharao und allen seinen Knechten und seinem ganzen Land getan hat. die großen Prüfungen, die deine Augen gesehen haben, jene großen Zeichen und Wunder. Ich habe euch doch 40 Jahre lang in der Wüste geführt, eure Kleider sind an euch nicht zerlumpt und der Schuh an deinem Fuß ist nicht abgenutzt. Jetzt ist eine Generation da, die daran erinnert werden muss, die das nicht bewusst miterlebt hat. Ja, und dann ist 5. Mose auch ein Lehrbuch, denn Mose erinnert das Volk daran, wie sie leben sollen. Es ist eine Mahnung zum Gehorsam an Gott und dazu gehören eben viele Verordnungen und Anweisungen über alles Mögliche. Und es gibt auch Warnungen und Voraussagungen, so wird zum Beispiel die spätere Vertreibung vom Volk schon erwähnt, sowohl von den Assyriern als von dem Babylonischen Reich. Und auf einmal entdecken wir in diesem faszinierenden Buch eine Prophezeiung in Bezug auf Jesus. 5. Mose 18, Vers 15. 5. Mose 18, Vers 15. Einen Propheten wie mich wird der Herr, dein Gott, erwecken aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern, auf ihn sollst du hören. Fantastisch, oder? Eine Prophezeiung über Jesus in 5. Mose 18, Vers 15. Und faszinierend ist, dass am Berg der Verklärung, unter anderem in Lukas 9, Mose dabei ist, wenn die Wolke da ist und Jesus spricht ja mit Mose und Elia. Und dann erklingt Gottes Stimme aus der Wolke und da sagt er, dies ist mein geliebter Sohn, hört auf ihn. Genau das, was Mose hier sagt, auf ihn sollt ihr hören. Bei der Verklärung in Lukas 9 mit Mose und Elia und Jesus und Petrus und Jakobus und Johannes spricht die Stimme Gottes aus der Wolke, auf ihn sollt ihr hören, hat Mose schon gesagt. 5. Mose enthält auch ein Glaubensbekenntnis. Es ist eigentlich ein ganzes Glaubensbekenntnis von Mose. Aber es ist auch ein persönliches Bekenntnis, denn Mose sagt dem Volk, dass der Herr ihm gesagt hat, dass er den Jordan nicht überschreiten wird. Und er macht nicht ganz klar, was der Grund dafür ist. Er sagt dem Volk mehrmals, dass das an ihren Ungehorsam liegt. Aber es liegt eigentlich an ihm. Und die Geschichte, der Grund dafür, dass er nicht mitgehen darf, finden wir in 4. Mose 20. Und ich möchte das doch kurz anschauen, weil wir manchmal, denke ich, so im Stillen denken, das war doch nicht ganz fair von Gott, dass Mose nicht mit durfte. In 4. Mose 20, da stirbt Miriam und da heißt es bei mir als Überschrift Moses Versagen. Das Volk erlebt wieder mal eine Zeit oder ein paar Tage ohne Wasser und es murrt wieder gegen Mose. Warum hat er sie in die Wüste gebracht? Vers 5, 4. Mose 20. Warum habt ihr uns doch aus Ägypten heraufgeführt, um uns an diesen bösen Ort zu bringen, wo man nicht sehen kann, wo wir weder Feigenbäume noch Weinstöcke noch Granatapfel, alles was ihnen im gelobten Land erwartet, zu finden sind, ja nicht einmal Trinkwasser. Ein Angriff. Da wird man müde. Und was macht man, wenn man verzagt ist und Leute sind gegen uns? Dann gibt es wenigstens drei mögliche Reaktionen unsererseits. Wir brechen in Wut aus, wir schimpfen, wir schlagen uns um uns herum. Zweitens, wir ziehen uns voller Selbstmitleid zurück. Die sind wieder gegen uns. Drittens, wir gehen in das Heiligtum und wir suchen Gott. Und gerade das tun Mose und Aaron hier in Vers 6 von Kapitel 20, 4. Mose. Und Mose und Aaron gingen von der Gemeinde weg zum Eingang der Stiftshütte und fielen auf ihr Angesicht. Und die Herrlichkeit des Herrn erschien ihnen. Und jetzt redet Gott mit Mose in Vers 7 und sagt, nimm den Stab, versammle die Gemeinde, du und dein Bruder Aaron, und redet zu dem Felsen vor ihren Augen, so wird er sein Wasser geben. So sollst du ihnen Wasser aus dem Felsen verschaffen und der Gemeinde und ihrem Vieh zu trinken gehen. Vers 8, so wird der Fels sein Wasser geben. Wir kennen den Stab Mose natürlich langsam, wurde verwendet bei den ersten Zeichen Gottes an die Ägypter. Der Stab hat sich in eine Schlange verändert und wurde dann wieder ein Stab. Wir haben bei der ersten Plage gesehen, wie Mose mit seinem Stab auf das Wasser des Nils schlug und das wurde Blut. Beim Auszug Ägyptens hat Mose seine Hand mit seinem Stab über den See ausgestreckt und teilte sich das Wasser. In Rephidim sagte, und jetzt sagt Gott, dass er mit seinen Stab nehmen soll und zu den Felsen reden soll. Und das ist die Verwirrung. Da holte Mose den Stab vor dem Herrn, Vers 9, 4. Mose 20, wie er ihm geboten hatte. Und Mose und Aaron versammelten die Gemeinde vor dem Felsen und er sprach zu ihnen, hört doch ihr Widerspenstigen, werden wir euch wohl aus diesem Felsen Wasser verschaffen? Man hört seine Wut, seine Frustration, oder? Und Mose hob seine Hand auf und schlug den Felsen zweimal mit seinem Stab und da floss viel Wasser heraus und die Gemeinde trank und auch ihr Vieh. Was hatte Gott Mose gesagt? Er sollte zu dem Felsen reden. Er sollte zu dem Felsen reden, Vers 8. Und in Vers 11, er schlug den Felsen zweimal mit seinem Stab. Er ist frustriert, er wurde von ihnen beschimpft, er wurde von ihnen beschuldigt, er hat eigentlich die Nase voll von dem Volk. Und hier sehen wir der Mensch Mose, hier spricht seine Wut, er handelt auf eigener Faust und er schlägt mit seinem Stab auf den Felsen und das gleich zweimal. Es kommt Wasser. Aber es kommt auch der Herr. Der Herr meldet sich zu Wort in Vers 12. Der Herr sprach zu Mose und Aaron, weil ihr mir nicht geglaubt habt, um mich vor den Kindern Israels zu heiligen, sollt ihr diese Gemeinde nicht in das Land bringen, das ich ihnen gegeben habe. Hart, oder? Hat mir zweimal geschlagen, war frustriert. Ich bin auch manchmal frustriert. Und dann sagt man oder denkt man Dinge, die vielleicht nicht so gut sind, aber da wird man doch nicht gleich so bestraft. Aber hier ist viel mehr dran, denn Mose steht vor dem Volk. Und Gott wollte dem Volk ein Zeichen geben, dass in aller Ruhe zu dem Felsen gesprochen wird und dass dann Wasser kommt. Und jetzt hat Mose sozusagen die Sache in eigene Hand genommen, er hat selbstständig gehandelt. Und Gott spricht zu Mose in 4. Mose, warum habe ich das jetzt gesagt, 4. Mose 14. Gott sagt, wie lange will mich dieses Volk noch verachten? 4. Mose 14, 11. Weiß nicht warum. Moment. Da stimmt etwas nicht. Doch, in 14, Vers 11 hat Gott schon gesagt, wie lange will mich dieses Volk verachten, wie lange noch wollen sie nicht an mich glauben. Und was Mose hier getan hat, er hat eigentlich Gott verachtet. Ich muss ehrlich gestehen, ich fand diese Geschichte lange Zeit unfair, weil er sein Bestes getan hat, aber hier steht er vor dem Volk und er hat eine besondere Berufung. Er ist der Vertreter Gottes, er ist der Mittler. Und jetzt tut er etwas, was Gott eben nicht gesagt hat und damit verachtet er das Volk. Gott hat vor seinen Augen Wunder gewirkt, er war ein Freund Gottes, wir erinnern uns daran. Und dieser jetzt verachtet Gott, 5. Mose 32, Vers 51, ich bin wieder ganz da, 5. Mose 35, Vers 51, geht auch nicht, 34, 51. Warum bin ich auf einmal verwirrt? Gott sagt irgendwo, hilf mir suchen, dass Mose ihn verachtet hat mit dieser Tat. 32, 51. Dankeschön. Wie gut, dass wir einander haben. Ja, ihr habt an mir Untreue begangen. Und habe mitten unter den Kindern Israels beim Wasser von Meriba Kadesh in der Wüste ziehen, habt ihr mich nicht geheiligt unter den Kindern Israels. Sie haben Gott nicht geheiligt, sie haben auf eigene Faust gehandelt vor dem Volk, sie haben nicht das getan, was Gott ihnen gesagt hatte. Und hier wird Gottes Ruf, hier wird Gottes Namen beschädigt vor dem ganzen Volk. Die sehen das alle, was hier passiert. Er verachtet Gott vor den Augen aller. Und dann wird Mose gestraft. Aber nicht nur Mose, auch Aaron in 4. Mose 20. Ihr habt mir nicht geglaubt. Sie sind beide da gestanden. Sie werden beide gestraft. Ihr seid meinem Befehl ungehorsam gewesen. Und dann wird aufgebrochen, dann gehen sie weiter. Er hat das gehört, er hat das angenommen, da wird nicht gesprochen, er hat das so annehmen können. Und dann ziehen sie weiter, dann lesen wir in 5. Mose 34, Vers 7, dass Mose jetzt 120 Jahre alt ist und noch sehr kräftig. Es wird hier gesagt, seine Augen waren nicht schwach geworden, seine Kraft war nicht gewichen. Er ist ein starker Mann gewesen, erinnert an Jesaja 40, die den Herrn erwarten, bekommen neue Kraft, sie werden sein wie junge Menschen, die den Herrn erwarten. Ich lese jetzt Kapitel 31, ab Vers 1. Mose ging hin und redete diese Worte zu ganz Israel. Ich bin heute 120 Jahre alt, ich kann nicht mehr aus- und eingehen. Auch hat der Herr zu mir gesagt, du sollst diesen Jordan nicht überschreiten. Der Herr, dein Gott, er selbst wird vor dir hinübergehen. Er selbst wird diese Völker vor dir her vertilgen, dass du sie aus ihrem Besitz vertreibst. Josua, er geht vor dir hinüber, wie es der Herr gesagt hat, nicht Mose. Und der Herr wird mit ihnen handeln, wie er mit Sihon und Og, den Königen der Amoriter, und ihrem Land gehandelt hat, die er vertilgt hat. Und wenn der Herr sie vor euch dahin gegeben hat, so sollt ihr mit ihnen verfahren nach dem ganzen Gebot, das ich euch geboten habe. Seid stark und mutig. Fürchtet euch nicht und lasst euch nicht vor ihnen grauen, denn der Herr, dein Gott, geht selbst mit dir. Er wird dich nicht aufgeben, noch dich verlassen. Und Mose rief Josua und sprach zu ihm vor den Augen von ganz Israel, sei stark und mutig, denn du wirst mit diesem Volk in das Land kommen, das der Herr ihren Vätern zu geben geschworen hat, und du wirst es ihnen als Erbe austeilen. Der Herr aber ist es, der selbst vor dir hergeht. Er wird mit dir sein und wird dich nicht aufgeben, noch dich verlassen. Fürchte dich nicht und erschrick nicht. Ich finde das beachtlich zuerst, dass Mose das so von Gott annehmen kann, dass er sterben wird, dass sein Leben ein Ende nehmen wird. Ich finde das beachtlich von Mose, dass er das schafft, loszulassen. Dass er es schafft, loszulassen. Ohne Zweifel war die Enttäuschung, dass er selbst nicht mitgehen durfte, sehr groß. Andererseits ist die Voraussicht, dass er jetzt auf immer bei Gott sein dürfte nach seinem Sterben, natürlich auch sehr groß. Er ist immer näher an Gott herangewachsen, kann man vielleicht sagen, er ist immer mehr ein Freund Gottes geworden. Da war die Aussicht auf Sterben, aber da war doch auch das Loslassen, das kennen wir. Einerseits denken wir, es wäre doch toll, beim Herrn zu sein. Andererseits denken wir, ach, wir haben doch hier noch so viel, was uns wichtig und kostbar ist. Die irdische Realität einzutauschen für die himmlische war etwas, worauf Mose sich freuen konnte. Wir denken natürlich auch an Paulus in Philipper 1, Vers 21, wo er sagt, das Leben ist mir Christus, das Sterben ist mir Gewinn. Das Sterben konnte ihm Gewinn sein, weil ihm das Leben schon Christus war. Weil in seinem irdischen Leben Christus der Allerwichtigste war, die allerwichtigste Person war. Können wir das von Herzen sagen? Ist es nicht eher so, dass wir doch auch noch stark hier leben und hier ja an vielen Dingen hängen? Dass der Gedanke, mal loslassen zu müssen, uns doch unendlich schwerfällt. Uns zu verabschieden von Menschen, die uns lieb sind, vielleicht auch von Aufgaben, vielleicht auch von materiellen Dingen. Paulus sehnte sich danach, beim Herrn zu sein. Man sieht das bei Mose auch, denn er kann loslassen. Ich finde das beachtlich, dass er es von Gott annehmen konnte, dass er sterben würde. Ich finde das beachtlich, dass er es schaffte, loszulassen. Ich finde das beachtlich, dass er zurücktreten konnte. In 5. Mose 31, 2 hat er ja gesagt, ich kann nicht mehr aus- und eingehen. Der Herr hat zu mir gesagt, du sollst diesen Jordan nicht überschreiten. Und dann sagt er, der Herr, dein Gott, er wird selbst vor dir hinübergehen. Das Volk darf, nein, es soll eigentlich mit Vertrauen weiterziehen, denn Gott geht noch immer voran. Es war eigentlich auch nie Mose Sache. Es war eigentlich auch nie Mose Sache. Wir haben natürlich Mose gesehen als Leiter, aber es war Gott, der durch Mose hindurch das Volk geführt hat. Und darum ist er, kann man ihn auch austauschen, kann man einen anderen Mann für ihn nehmen. Das ist demütigend, wenn man das so sich bewusst wird. Für mich eine andere Person. Es geht nicht um mich. Es geht um Gott, der durch uns arbeitet. Und er kann nach Mose andere Menschen einsetzen. Und er hat den Mann auch schon gesehen. Es ist Josua. Und Mose schafft es, zurückzutreten, das offen zu sagen. Und was ich auch ganz toll finde, beachtlich finde, dass er schafft, den nächsten Mann vorzustellen und ihn voll zu unterstützen. Ihn voll zu unterstützen, das ist er. Und öffentlich zu sagen, ihn sollte er jetzt hören. Ich denke, das schaffen nicht alle. 5. Mose 31, Vers 3, Josua, er geht vor dir hinüber, wie es der Herr gesagt hat. Bis jetzt ist Mose alleine vor dem Volk gestanden. Und dann in Vers 7 ruft er Josua ganz öffentlich vor allen Menschen und er sprach zu ihm vor den Augen von ganz Israel, Vers 7, sei stark und mutig, denn du wirst mit diesem Volk in das Land kommen. Du. Vor allen Menschen macht er das beachtlich. Loslassen ist schwierig, zurücktreten ist schwierig und dann noch den nächsten Mann so vom ganzen Herzen vorzustellen, das ist er jetzt, finde ich beachtlich, oder? Er wird mit dir sein, der Herr wird vor dir sein und du wirst, Josua, mit diesem Volk in das Land kommen. Das Volk soll wissen, dass Josua der neue Mann ist und dass Mose da ganz und voll einverstanden ist. Er findet das in Ordnung, er will das gerade so haben. Ich habe in dem ganzen 5. Mosebuch nicht einmal gemerkt, und das finde ich auch beachtlich bei Mose, dass er Fragen hat über sein Sterben. Wir denken doch manchmal, wie wird das gehen? Werde ich krank oder kommt ein Leiden und wie ist das mit dem Sterben? Hat doch uns noch niemand sagen können, wie das war, denn die gestorben sind, sind gestorben. Man merkt bei ihm keine Fragen. Man hört auch keine Fragen, und wenn ich dann mal weggenommen worden bin, wie wird das dann sein? Er hatte einfach ein großes Gottesvertrauen, Mose. Sieht man auch bei Elia zum Beispiel, bei dem anderen großen Propheten, ein großes Gottesvertrauen. Keine Fragen, sondern das Vertrauen, der Herr weiß schon und der Herr ist dabei. Ich muss keine Angst haben. Können wir das sagen? Ich habe keine Angst vor dem Sterben. Und dann kommt der Abschied und dann ist so auffallend für uns Menschen aus dieser Welt, es gibt keine Blumen. Es gibt kein Dankeschön, es gibt nicht einmal eine Medaille oder so. Das hast du gut gemacht, 40 Jahre treu gedient und er geht einfach.
Wo bleibt das Bundesverdienstkreuz?
Genau, wo bleibt das Bundesverdienstkreuz? Kein Dankeschön, aber hier sehen wir, es war nicht Mose, der im Vordergrund stand, es war Gott. Es war Gott. Und ich denke, das ist auch die Bedeutung davon, dass wir für Gott leben und er durch uns arbeitet. Ihm gebührt die Ehre, oder? Und darum auch kein Dankeschön hier. Und im 5. Mose 31, Vers 14 ruft Gott jetzt Mose und Josua in die Stiftshütte und erscheint in der Wolkensäule und redet mit Mose. Und der Herr sprach zu Mose, siehe, deine Zeit ist nahe, dass du sterben musst. Rufe Josua. Und tretet in die Stiftshütte, damit ich ihn beauftrage. Und Mose ging hin mit Josua und sie traten in die Stiftshütte. Der Herr aber erschien in der Hütte in der Wolkensäule und die Wolkensäule stand über dem Eingang der Hütte. Und dann redet Gott mit Mose, siehe, du wirst dich zu deinen Vätern legen, dieses Volk wird aufstehen und den fremden Göttern des Landes nachhuren, in dessen Mitte es hineinkommt und es wird mich verlassen. Denke ich, ach Gott, warum musste er das noch wissen? Warum musste er das noch wissen? Der hat das Volk so treu geführt, der hätte doch jetzt mit Hoffnung sterben dürfen. Aber Gott ist ganz ehrlich. So wird zu jener Zeit mein Zorn über es entbrennen und ich werde es verlassen. Und mein Angesicht vor ihm verbergen, dass sie verzehrt werden und viele Übel und Drangsale werden es treffen. Und es wird an jenem Tag sagen, haben mich nicht alle diese Übel getroffen, weil mein Gott nicht in meiner Mitte ist. Ich werde aber zu jener Zeit mein Angesicht gänzlich verbergen, um all des bösen Willen, das es getan hat, weil sie sich anderen Göttern zugewandt haben. Gott ist ehrlich, Mose ist sein Freund. So wird es gehen, das darfst du wissen. Und dann gibt der Mose in Vers 19 einen Auftrag, schreibt euch nun dieses Lied auf und du sollst es die Kinder Israels lehren, lege es in ihren Mund, damit mir dieses Lied ein Zeuge sei gegen die Kinder Israels. Das Lied Mose, 5. Mose 32, hat er in Auftrag Gottes geschrieben. In 5. Mose 32 wird Mose von Gott aufgefordert, um den Berg Nebo zu besteigen. In den Versen 48 bis 52. Der Herr redet zu Mose an jenem Tag. Da hat er das Lied bekannt gemacht. Da ist auch noch über das Wort Gottes geredet in den Versen 44 bis 47. Da wird nochmal gesagt, es ist kein leeres Wort für euch, es ist euer Leben. Durch dieses Wort werdet ihr eure Tage verlängern. In dem Land, in das ihr über den Jordan geht, halte mein Wort. Haben wir gestern darüber gesprochen. Lese es, studiere es, lebe daraus, gehorche es, höre darauf. Und der Herr sprach zu Mose an jenem Tag, Vers 48, steige auf dieses Bergland Abarim, auf den Berg Nebo, der im Land Moab, Jericho gegenüberliegt, und schaue das Land Kanaan an, das ich den Kindern Israels zum Eigentum geben werde. Und dann sollst du sterben auf dem Berg, auf den du steigen wirst, und zu deinem Volk versammelt werden, wie dein Bruder Aaron auf dem Berg Hor starb und zu seinem Volk versammelt wurde. Aaron ist inzwischen auch gestorben, weil ihr an mir Untreue begangen habt, mitten unter den Kindern Israels beim Wasser von Meriba Kadesh in der Wüste ziehen, weil ihr mich nicht geheiligt habt unter den Kindern Israels. Die alte Geschichte wieder. Du wirst das Land vor dir zwar sehen, aber du sollst nicht in das Land hineinkommen, das ich den Kindern Israels gebe. Hier wird es wieder betont und es ist so bitter. Und er soll auf den Berg Nebo steigen und dann heißt es, gegenüber Jericho, da wo alles anfangen wird. Denn Jericho ist da die erste Stadt, die eingenommen wurde. Da darf er stehen, da darf er schauen, da darf er das alles anschauen. Das erlaubt ihm Gott noch. Schmerzhaft. Irgendwie großartig, dass er da mit Gott stehen wird und sich das alles anschauen darf. Auch so schmerzhaft, weil er gehört hat, es wird dort nicht gut gehen. Die werden nach wie vor Göttern nachhuren, hat Gott gesagt. Und in 5. Mose 33, da segnet Mose das Volk noch, wobei er für jeden Stamm ein persönliches prophetisches Wort hat. Ich finde das wieder beachtlich, dass er das auch geschafft hat. Dass er jeden Stamm noch gesegnet hat, trotz seiner persönlichen Enttäuschung, dass er nicht so erschüttert war, dass ihm das alles ein bisschen egal geworden war. Hier zeigt sich Mose als Mann Gottes. Jetzt zeigt sich Mose als Mann Gottes. Er hat das so angenommen, wie Gott es gesagt hat. Es hat keine Diskussion gegeben und der Abschied ist von daher auch nicht emotionell und bitter gewesen, sondern würdig. Würdig. Er hat Josua dem Volk als nächster Leiter vorgestellt, er hat ihn ermutigt und dann segnet er noch das Volk und nicht schnell und kurz, sondern liebevoll und weise. Das ist jetzt viel passiert, gell? In ein paar Minuten, dass wir miteinander hier das uns so angesehen haben, ein bisschen mit großen Sprüngen. Du wirst nicht in das Land gehen, wegen dieser Sache bei dem Felsen, du hast zweimal geschlagen, ich hatte dir gesagt, du solltest reden. Ich wollte ein Wunder tun. Du hast dein eigenes Wunder tun wollen. Du hast mich damit verachtet. Du hättest dem Volk ein Vorbild sein sollen. Das ist da schiefgegangen, anders gelaufen, als ich vorhatte. Da kommt eine Strafe, eine große Strafe. Du darfst nicht mitgehen. Josua ist es. Josua war inzwischen schon länger der Assistent von Mose. Wir haben auch gesehen, dass er in dieser Vorhütte, in dieser Stiftshütte, die er außerhalb des Lagers errichtet hatte, dass da Josua Tag und Nacht schon war. Der Mann ist vorbereitet. Und jetzt hört er, du wirst sterben, aber du wirst zuerst noch den Berg Nebo besteigen. Ich lasse dich das alles persönlich sehen. 5. Mose 34, 1 bis 12. Mose stieg von den Ebenen Moabs auf den Berg Nebo, auf die Spitze des Pisga, Jericho, gegenüber. Und da zeigte ihm der Herr das ganze Land, von Gilead bis nach Dan, und das ganze Naphtali, das Land Ephraim und Manasse, und das ganze Land Juda bis zum westlichen Meer, auch den Negev und die Jordanebene, die Ebene von Jericho, der Palmenstadt, bis nach Zoar. Ohne Fernglas. Da muss der Geist ihm einen weiten Blick geschenkt haben, dass er so weit sehen konnte. Aber der Herr war auch dabei, der hat gesagt, schau, und hat ihm Glaubensaugen und eine Fernsicht gegeben. Er konnte das alles blicken. Von Gilead bis nach Dan, das ganze Naphtali, Jericho, der Palmenstadt, die Ebene von Jericho, der Palmenstadt. Und der Herr sprach zu ihm, dies ist das Land, das ich Abraham, Isaac und Jakob zugeschworen habe, als ich sprach, deinem Samen will ich es geben. Wieder die alte Verheißung, Mose, was hier alles geschieht und was alles geschehen ist, das hängt ja direkt zusammen mit meinen alten Verheißungen an diesen drei Vätern. Abraham, Isaac und Jakob, ich habe ihnen gesagt, deinem Samen will ich es geben. Es ist jetzt einige hundert Jahre später. Und da steht dieser Mann und darf das sehen. Ich lasse es dich mit deinen Augen sehen, aber hinübergehen sollst du nicht. Und Mose, der Knecht des Herrn, starb im Land Moab nach dem Wort des Herrn. Und er, Gott, begrub ihn im Tal, im Land Moab, Bet Peor gegenüber, aber niemand kennt sein Grab bis zum heutigen Tag. Das ist schon besonders gewesen, oder? Da ist bei Gott gestorben, so ganz privat. Und das heißt, Gott hat ihn begraben und sein Grab ist bis zum heutigen Tag nicht bekannt. Warum dürfen wir das nicht wissen?
Kein Wallfahrtsort.
Wir hätten vielleicht oder sicherlich einen Wallfahrtsort daraus gemacht. Es gibt viele solche Orte, heilige Orte. Und Gott weiß das. Und ich finde das so schön, dass sie auch gesagt, Gott weiß das, der Mann ist nicht verschwunden. Wenn Jesus zurückkommt, kann er das Grab unmittelbar finden, ist ihm bekannt, wenn die Toten auferstehen. Nur Gott weiß das, ganz privat. Man sieht hier wieder, da war was Besonderes zwischen Gott und Mose. Und Mose war 120 Jahre alt, als er starb. Seine Augen waren nicht schwach geworden und seine Kraft war nicht gewichen. Und die Kinder Israels beweinten Mose in den Ebenen Moabs 30 Tage lang. Und dann hörten sie auf, um Mose zu weinen und zu trauern. Es gibt eine Zeit zum Weinen, zum Trauern und eine Zeit zum Lachen, heißt es im Prediger oder in Sprüche. Und irgendwann, Prediger, wir dürfen weinen, aber dann kommt eine Zeit, da dürfen wir neue Hoffnung wieder erfahren. Dann geht Gott mit uns weiter. 30 Tage lang. Josua aber, der Sohn Nuns, war mit dem Geist der Weisheit erfüllt, denn Mose hatte seine Hände auf ihn gelegt. Hier sehen wir wieder den Geist im Alten Testament. So oft denken wir, es hat erst zu Pfingsten angefangen, da in Jerusalem, aber im Alten Testament sehen wir den Geist immer wieder. Bei Kaleb haben wir ihn gesehen, es war ein anderer Geist in ihm. Jetzt lesen wir, Josua aber, der Sohn Nuns, war mit dem Geist der Weisheit erfüllt, denn Mose hatte seine Hände auf ihn gelegt und die Kinder Israels gehorchten ihm und handelten so, wie der Herr es Mose geboten hat. Also Josua hat so weitergemacht, wie Mose das gemacht hatte. Denn hier wird gesagt, sie handelten so, wie es der Herr es Mose geboten hatte, aber sie hörten auf Josua. Er hatte Vollmacht, weil er den Geist Gottes hatte und er hatte diese klare Linie. Er machte es genauso weiter, wie es Gott schon Mose gesagt hatte. Und dann kommt der bekannte Vers, es stand aber in Israel kein Prophet mehr auf wie Mose, den der Herr kannte von Angesicht zu Angesicht. in all den Zeichen und Wundern, zu denen der Herr ihn gesandt hatte, dass er sie im Land Ägypten tun sollte, an dem Pharao und an allen seinen Knechten und an seinem ganzen Land, und in all den gewaltigen Handlungen und all den großen und furchtgebietenden Taten, die Mose vollbrachte vor den Augen von ganz Israel. Es stand aber in Israel kein Prophet mehr auf, wie Mose, den der Herr kannte von Angesicht zu Angesicht. Wir haben uns in diesen Tagen beschäftigt mit einem ganz besonderen Menschen. Das Besondere an ihm war, dass er eine so besondere Beziehung hatte zu Gott. Gott ist das Besondere an dieser Geschichte. Gott ist der Besondere in dieser Geschichte. Und da hat sich Mose auserwählt, um durch ihn Wunder und Zeichen zu tun und sozusagen groß aufzutreten, nicht sozusagen, um groß aufzutreten in der Geschichte Israels. So groß, dass die ganze Welt diese Geschichte kennt. Auch Ungläubige, dass da viel mehr gemacht wurden, weil diese Geschichte so einmalig und so großartig ist. Mose war der größte aller Propheten. Er kannte den Herrn. Es kommt später Johannes, der Täufer. Der wird auch als groß gesehen und groß genannt. Lesen Sie, wenn Sie Zeit haben, mal das Lied Mose durch in 5. Mose 32. Ich möchte abschließen mit Psalm 90. Das ist ein Psalm von Mose. Wir denken immer, dass David alle Psalme geschrieben hat und Asaf auch noch einige, aber hier ist ein Gebet Moses, des Mannes Gottes, Psalm 90. Herr, du bist unsere Zuflucht, von Geschlecht zu Geschlecht. Ehe die Berge wurden und du die Erde und den Erdkreis hervorbrachtest, ja von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott. Du lässt den Menschen zum Staub zurückkehren und sprichst, kehrt zurück, ihr Menschenkinder. Denn 1000 Jahre sind vor dir wie der gestrige Tag, der vergangen ist, und wie eine Nachtwache. Du lässt sie dahinfahren wie eine Wasserflut, sie sind wie ein Schlaf, wie das Gras, das am Morgen aufsprießt. Am Morgen blüht es und sprießt, am Abend welkt es und verdorrt. Denn wir werden aufgerieben durch deinen Zorn und schnell hinweggerafft durch deinen Grimm. Du hast unsere Missetaten vor dich hingestellt, unseres geheimstes Tun in das Licht deines Angesichts. Denn alle unsere Tage schwinden dahin durch deinen Zorn, wir verbringen unsere Jahre wie ein Geschwätz. Unser Leben wird 70 Jahre und wenn es hochkommt, so sind es 80 Jahre. Und worauf man stolz ist, das war Mühsal und Nichtigkeit, denn schnell enteilt es und wir fliegen dahin. Wer erkennt aber die Stärke deines Zorns, deinen Grimm, so wie er zu fürchten ist? Lehre uns, unsere Tage richtig zählen, damit wir ein weises Herz erlangen. Kehre zurück, o Herr, wie lange noch, und hab Erbarmen mit deinen Knechten. Sättige uns früh mit deiner Gnade, so wollen wir jubeln und fröhlich sein unser Leben lang. Erfreue uns so viele Tage, wie du uns beugtest, so viele Jahre, wie wir Unglück sahen. Lass deinen Knechten dein Walten sichtbar werden und deine Herrlichkeit in ihren Kindern. Und die Freundlichkeit des Herrn, unseres Gottes, sei über uns. Und das Werk unserer Hände fördere du für uns. Ja, das Werk unserer Hände wolltest du fördern. Ein Gebet, Mose. Wir wollen beten. Wir wollen dir so danken, Herr, für diesen Menschen, der einerseits so menschlich war und andererseits sagen durfte, ich bin ein Freund Gottes, ein Mensch, mit dem du geredet hast von Angesicht zu Angesicht, ein Mensch, der deine Gestalt sehen durfte. Wir danken dir, Herr, für diesen Menschen, der so treu mit deinem Volk vorangegangen ist, auch wenn er manchmal frustriert war, dich bei weiter wollte. Wir danken dir für ihn, wie er vor dir gestanden ist und dich angefleht hat, du sollst das Volk nicht vernichten. wie er dir das gesagt hat, es ist doch dein Volk, Herr, nicht mein Volk. Und wir danken dir, Herr, dass wir in der ganzen Geschichte nicht nur deinen Zorn, aber immer wieder doch auch Gnade sehen. Gnade, Liebe, Treue, dass du dich nicht zurückgezogen hast, sondern dabei geblieben bist bei diesen Menschen, bei diesen untreuen Menschen. Und so stehen wir auch vor dir. Und wir danken dir für unseren Mittler, für Jesus Christus, der jetzt Gott zu deiner Rechten sitzt und für uns betet. Wir danken dir, dass wir nicht alleine unseren Weg gehen, dass wir den Heiligen Geist bekommen haben als Einwohner, der in unserer Mitte, der in unserem Herzen leben will. Und Herr, wir wollen dir sagen, wir haben dein Wort so lieb. Es ist so wunderbar, immer wieder Neues darin zu entdecken und zu sehen, wie kostbar, wie praktisch, wie aktuell es ist. Und wir beten, Herr, öffne unsere Augen, damit wir deine Realität immer stärker sehen, damit das auch in unserem Leben klar wird, warum es geht. Schenk uns, Herr, dass unsere sichtbare Wirklichkeit nicht das Sagen hat in unserem Leben, sondern dass wir mit deiner Realität rechnen, dass wir das menschliche Aber loslassen und das göttliche Aber annehmen, aber mit Gott, aber mit dir. Herr, danke, dass es dich gibt. Danke, dass wir deine Kinder sein dürfen, dass wir nicht uns hier überlassen sind. Danke, dass wir eine so wunderbare Zukunft haben. Immer mit dir, immer bei dir. So segne uns, Herr. Und wenn wir morgen von hier gehen, dann beten wir auch schon jetzt, dass du uns zum Segen setzt, dort, wo wir sind. Dass man das an uns sehen kann. Wie man das bei Mose gesehen hat, als sein Gesicht geleuchtet hat. Dass er sein Gesicht bedecken musste und immer wieder, als er bei dir gewesen war, dann hat sein Gesicht neu und frisch geleuchtet. Herr, darf das auch bei uns so sein, dass wir etwas von deiner Herrlichkeit widerspiegeln, damit die Welt erkennt, dass wir deine Kinder sind, dein Volk sind und dass du der Herr bist, der Ewige. Das beten wir in Jesu Namen. Amen.